Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Was haben wir in dieser Stunde vor? Wir sprechen über zwei Premieren in Frankfurt, über Oper und Tanz. Wir hinterfragen eine Software, die Verkaufserfolge von Büchern prognostiziert. Und wir beobachten, wie sich ein deutscher Satiriker in den USA entschuldigt. Es ist ein Klassiker des modernen Musiktheaters, Alban Bergs unvollendete Oper Lulu nach Frank Wedekind. 1937 uraufgeführt, eine expressive Zwölftonmusik, die für heutige Ohren überhaupt nicht mehr so radikal klingt, sondern ausdrucksstark, sinnlich und ganz unmittelbar. Wer ist diese Lulu? Ist sie Objekt der Männerbegierde? Sie das wahre Tier, das wilde, schöne Tier, wie der Tierbändiger sie im Prolog anpreist? Ist sie eine selbstgewisse, eine selbstbestimmte Frau, die alle bürgerlichen Normen sprengt? Auf die Perspektive kommt es an, im Skandalstück von Frank Wedekind und auch in der Oper von Alban Berg.
Lulu ist eine Frau, die zur Allzerstörerin wird, weil sie von allen zerstört wird.
Sagt Nadja Loschke. Sie hat Bergs Oper in Frankfurt am Main inszeniert. Thomas Guggeis, der Generalmusikdirektor, hat dirigiert. Und für Fazit hat Natascha Pflaumbaum die Premiere gesehen. Sie ist jetzt live zugeschaltet. Frau Pflaumbaum, guten Abend.
Guten Abend.
Lulu von allen zerstört. Wie sieht denn Nadja Loschke diese Frau? Was ist denn der Kern ihrer Geschichte?
Sie ist natürlich ein schwarzes Schaf, diese Lulu, die aber auserkoren wurde als schwarzes Schaf und eigentlich, ja, man nennt so jemanden auch einen Symptomträger, weil Lulu, diese Frau, die alle Männer verführt und gleichzeitig auch von den Männern benutzt wird, damit sie weiter verführt wird, also sie wird wie so ein Sexobjekt ja eigentlich in der Gesellschaft institutionalisiert und rumgereicht. Und an dieser Frau wird eigentlich deutlich, was in der Gesellschaft nicht funktioniert. Darum ist sie Symptomträgerin. Und das Interessante an Nadja Loschkis Inszenierung ist, dass die Männer ihr eigentlich genau das vorwerfen, was sie mit ihr machen. Also sie objektifizieren sie sexuell, werfen ihr aber gleichzeitig vor, ich sag mal so, nuttig zu sein. Und das ist, glaube ich, das große Extrem, was hier verhandelt wird.
Das ist also das szenische Konzept. Wie sieht das jetzt szenisch aus?
Die Geschichte beginnt in einem weißen Raum, kein White Cube, sondern es ist eher so ein beige marmorierter Raum, eine runde Bühne von Katharina Schlipf, so eine Art Vestibül oder so ein großer runder Raum, wie eine Arena könnte man auch sagen, aber es könnte auch so ein Vorraum in so einem riesen Palast sein. Also die Architektur erinnert an die 1920er Jahre, also an die Entstehungszeit der Oper, die Kostüme von Irina Spreckelmeier auch, die Leute tragen Kött und Zylinder, Anzüge mit Westen, die Frauen, die haben die sogenannte Wasserwelle, diese markanten eingelegten Haare der 20er Jahre. Und ganz am Anfang wird aus diesem riesigen runden Raum, der sich auch immer wieder dreht, wird aus dem Boden, aus dem Untergrund eine Schlammmasse gezogen und man sieht plötzlich, das ist das Alter Ego von Lulu. Und das ist eine Tänzerin, verkörpert die dreckige Seite der Lulu und steht ihr über 3,5 Stunden immer an der Seite. Sie kommentiert das Spiel Lulus stumm, manchmal tröstet sie sie auch. Also es gibt ein alter Ego und dieser weiße Raum wird über die 3 Akte immer dreckiger, weil Lulu in den einzelnen Beziehungen zu immer wieder neuen Männern, die den Dreck der Gesellschaft, den die Gesellschaft auch auf sie ablehnt, hervorkehrt. Also der ganze psychische Müll, der immer in diesen Frau-Mann-Beziehungen auftritt, der kommt regelrecht auf die Bühne. Mal läuft über ein Bild einfach nur so ein Schlamm. Dann wird jemand angeschossen erstochen und da kommt kein Blut raus, sondern eben lehmige Flüssigkeit. Mhm. Also und ganz am Ende sieht man den ganzen Konsummüll dieser Gesellschaft, Möbel, Leinwände, Kleider zu einer riesigen, großen Schlammskulptur in diesem Vestibül aufgetürmt. Und das, man sieht eben, Lulu muss diesen Schlamm, diesen Dreck durch die Beziehung in der Gesellschaft, in dieser patriarchalen Gesellschaft hervorspülen.
Wie kann man denn den Regiestil jetzt von Nadja Loschke beschreiben? Gibt es da sowas wie eine ganz eigene Handschrift?
Ja, es gibt eine ganz eigene Handschrift. Und zwar erstens, man versteht die Geschichte, ohne dass man vorher das Programmheft gelesen haben muss. Sie erzählt die Geschichte so, dass man sie wirklich stringent versteht. Und das ist schwierig, weil es ja ziemlich viele Nebengeschichten hier gerade in der Lulu gibt. Und dann Also es gibt immer eine reale Geschichte und die wird verhandelt durch dieses Bühnenbild. Das wirkt realistisch. Man weiß, man ist in den 1920er Jahren. Dann wird aber auch ein Bild gebaut, das wie ein Gemälde funktioniert. Also ein Symbolbild mit verschiedenen Zeichen, die man dekodieren kann. Also man hat ein reales, man könnte sagen Filmbild und dann nochmal ein symbolisches Gemälde. Und so hat man eigentlich immer die Möglichkeit, zwischen beiden zu changieren. Und außerdem sind die Figuren immer sehr psychologisch bei Nadja Loschki ausgeleuchtet. Also nie spielen die oder singen die nur so an der Rampe. Die sind immer in Zweierbeziehungen. In großen Ensembles sind die immer aufeinander bezogen. Da singt keiner einfach so, sondern man weiß ganz genau, wir haben zum Beispiel einen Charakter, den Maler, aber wir wissen immer ganz genau, wie ist der auch psychologisch ausgearbeitet.
Können denn die Sängerinnen und Sänger dieser szenischen Vorgaben irgendwie glaubhaft darstellen? Allen voran natürlich Brenda Ray in der Titelpartie?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist eine große Ensembleleistung, auch wenn Lulu Brenda Ray natürlich die Hauptfigur ist. Aber ohne das Ensemble wäre sie nichts, weil natürlich sie immer wieder diese Leute braucht. Sie ist ja Täter und Opfer zugleich. Und Nadja Loschkis Ansatz ist hier, diese Frau, die zugleich Täter ist und Opfer ist, in dieser patriarchalen Gesellschaft zu verstehen und sie nicht zu verurteilen. Und das braucht eine große Ensembleleistung.
Und wir wollen mal einen kurzen Ausschnitt hören, das Lied der Lulu. Stimme der Lulu, Brenda Ray. Wir haben es in diesem kurzen Musikausschnitt, glaube ich, schon ganz gut gehört, Frau Flaumbaum. Das Orchester klang sehr differenziert. Hat denn Frankfurts Generalmusikdirektor Thomas Gugeisbergs expressive Musik durchgehend so plastisch und also auch so transparent gestaltet?
Ja, vor allem strukturiert. Die Bühne ist strukturiert, die Musik ist strukturiert, sie ist expressiv und sie braucht eben eine Transparenz in diesen vielen extremen Overlays, damit man versteht, welche Stimmungen eigentlich gemeint sind. Und das ist hervorragend gelungen, auch dieses Abschmecken von Bühnengeschehen und Musik. Das ist perfekt aufeinander auf, das baut perfekt aufeinander auf. Und die Ensembleleistung, das muss man nochmal sagen, die Expressivität, die Farben der Stimmen, die Spielstärke der einzelnen Sängerinnen und Sängern, das war ein unglaublich guter Cast, das war sehr, sehr gut zusammengestellt und von daher eine Ensembleleistung, auch wenn es natürlich um Lulu geht, Brenda Ray, aber ohne, wie ich schon sagte, das ganze Ensemble wäre diese Geschichte so nicht zu erzählen, so erfolgreich.
Nadja Loschki inszeniert Alban Bergs Oper Lulu in Frankfurt am Main. Thomas Gugeis hat die Aufführung dirigiert. In der Titelpartie Brenda Ray. Natascha Pflaumbaum, Dankeschön.
Gerne.
Wir bleiben in Frankfurt, wir bleiben auch, wenn man so will, bei der Musik, sprechen aber nicht jetzt über ein Konzert oder über eine Oper, sondern über eine Crip-Choreografie im Frankfurter Musanturm. Crip schreibt, das Theater sei eine positive Selbstbezeichnung von behinderten, chronisch kranken Menschen und rücke die Zugehörigkeit zu einer kulturellen und politischen Identität aus. Die Britin Claire Cunningham hat als Crip-Choreografin sehr wichtige Impulse gesetzt. Sie geht mit Krücken, sie performt mit Krücken. Und heute hat sie in Frankfurt zum Auftakt des Tanzfestivals Rhein-Main eine neue Arbeit gezeigt, Songs of the Wayfarer. Musikalischer Ausgangspunkt sind die Lieder eines fahrenden Gesellen von Gustav Mahler. Esther Bold hat für Fazit die Premiere gesehen, ist jetzt zugeschaltet. Frau Bold, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Stellen Sie uns doch mit ein paar Sätzen Claire Cunningham vor. Von welchen Gedanken lässt sie sich denn in ihrer Arbeit leiten?
Claire Cunningham ist eine schottische Tänzerin und Choreografin, die, wie Sie schon gesagt haben, dem Bereich der Crip Art zuzurechnen ist. Also eine Künstlerin mit Behinderung, die ihre Ästhetik ausgehend von dieser Behinderung entwickelt. Zentral für Cunningham sind Themen der Zugänglichkeit, ausgehend von der kritischen Fragestellung, dass viele gesellschaftliche Bereiche ja immer noch nur denjenigen offen stehen, die über bestimmte Fähigkeiten und Möglichkeiten verfügen. Seit dem letzten Wintersemester 2023-2024 2024 ist sie auch Einstein-Professorin am Hochschulübergreifenden Zentrum für Tanz in Berlin, um genau diese Fragen voranzutreiben und auch die Fragen, wie können KünstlerInnen mit Disabilities in den Tanzbereich sichtbarer werden.
Zur Person von Claire Cunningham, man könnte auch sagen, zum Körper von Claire Cunningham gehören auch die Krücken. Welche Bedeutung bekommen denn diese Gehhilfen bei ihr?
Ja, Claire Cunningham geht aufgrund von einer Osteoporose-Erkrankung auf Krücken und entwickelt mit ihnen aber spezielle Bewegungsformen. Auf der Bühne verwandelt sie sich, wie sie selber sagt, in ein vierbeiniges Wesen. Sie schwingt ihren Körper um diese Krücken herum. Sie lässt ihr Gewicht auf diesen Krücken ruhen. Einerseits sind sie also ein Teil ihres Körpers, den sie ziemlich gut beherrscht, und andererseits bleiben sie natürlich aber auch immer so ein Fremdkörper, Prothesen, und manchmal sind sie auch aus dem Zuschauerraum sogar ein bisschen bedrohlich, finde ich.
Jetzt zum Stück des Abends, Wayfarer, eine Reisende, eine Wanderin. Wer wandert, der legt ja Wege zurück, der geht weg, der kommt an. Was interessiert denn Cunningham am Wandern?
Eigentlich ist dieser Abend gebaut wie eine Wanderung. Also er folgt der Logik einer Wanderung. Am Anfang gibt es einen Aufbruch. Claire Cunningham trägt so ganz klassisch so Outdoor-Hosen und eine Regenjacke, einen Rucksack und hat auch ein Picknick dabei, die sich später am Abend rausstellen wird. Und sie führt uns am Abend quasi schon mal ein in die Bedingung und Herausforderung von der Wanderung, die vor uns als Gemeinschaft an diesem Abend liegt, bereitet uns auf Licht- und Lautstärkenwechsel vor, signalisiert also schon mal Herausforderung und beginnt dann ihre Wanderung über die Bühne kreuz und quer durch die Bühnenlandschaft.
Aufbruch, Picknick, sagen Sie, das müssen Sie ein bisschen beschreiben. Frau Bold, was macht denn die Choreografin szenisch daraus? Was ist da zu sehen und was ist da auch zu hören?
Eigentlich ist der Abend sowas wie die Durchquerung einer Bühnenlandschaft und vielleicht auch einer Seelenlandschaft. Also in der Mitte der Bühne ist so ein langer weißer Stoffstreifen zu einem Miniaturgebirge drapiert. Rechts steht ein Berg aus Krücken, der sehr hoch ist und der einen beeindruckenden Schatten auf die Wände wirft. Genau, und dann wandert sie, nachdem sie uns eingewiesen hat in die Regeln und Möglichkeiten des Abends, kreuz und quer über die Bühne. Am Boden gibt es eine Raststelle, die so markiert ist mit so einer Aussichtspunkt-Markierung, da wird sie dann mal Rast machen und sogar eine kurze Übernachtung einlegen, indem sie ein Zelt baut aus Krücken und ihrer Regenjacke. Und es gibt auch ganz klassisch am Ende, kurz vor dem Schluss, einen Höhepunkt, in dem sie die Publikumstribüne als Gipfel sozusagen stürmt, indem sie über freigehaltene Plätze in jeder Reihe in die Höhe steigt, so im Publikum selbst. Dabei greift sie sowohl in den Liedtexten von Mahler als auch in eigenen Texten immer wieder Fragen auf, wie wir das Glück finden, wie wir Herausforderungen begegnen, wie wir Tiefen durchqueren und wie wir unsere Kräfte aber auch mobilisieren können, um solche Höhen eben zu ersteigen, wie so eine Tribüne.
Stichwort Gustav Mahler, die Lieder eines fahrenden Gesellen als Ausgangspunkt. Mein Gesell war lieb und leide, heißt das an einer Stelle. Und wir wollen einfach mal kurz hineinhören in diese Musik. Der Gesang Gustav Mahler, diese Klänge, die wir da gehört haben, diese Stimme, war das die Stimme der Künstlerin?
Ja, und tatsächlich hat Claire Cunningham eine klassische Gesangsausbildung und auch ihr Abschlusskonzert zu Mahlers Liedzyklus gemacht. Also es gibt da eine persönliche Verbindung zu dem Liedzyklus und der Abend ist vielleicht so eine Art Rückkehr, das könnte man unterstellen. Und sie entnimmt diesen Liedzyklus von diesem, eigentlich handelt der ja von dem liebeskranken Wanderer, der sich zwischen Lebenslust und Todessehnsucht bewegt, dem entnimmt sie eher so Motive, die sie paraphrasiert. Also sie singt jetzt keins von diesen vier Liedern komplett durch, sondern sie entnimmt die Motive, wie zum Beispiel die Bewegung durch die Landschaft, die da eine große Rolle spielt beim Mahler, und auch durch die Lebenswelt, die immer mittönt in diesen volksliedhaften Texten. Aber Claire Cunningham ergänzt diese Texte auch immer wieder durch eigene, die wiederkehrend um Fragen kreisen, worum unser Leben eigentlich, also wie wir uns durchs Leben navigieren, so rum. Wie finden wir unseren Weg durchs Leben? Also dann das Wandern metaphorisch genommen als Passieren von unterschiedlichen Phasen und Herausforderungen, und thematisiert in diesen eigenen Texten auch immer, was brauchen wir da eigentlich bei dieser Wanderung durch unser Leben und was stützt uns und was haben wir da?
Und jetzt Ihr Fazit, Frau Bold, war das ein starkes Solo, eine eindrucksvolle Performance?
Wenn man ganz kurzen Umweg machen, ganz in der Logik des Abends vor dem Fazit. Es gibt in der Mitte ein Plateau, das sich eigentlich nur vom Ende her verstehen lässt. Da kriecht Claire Cunningham nämlich auf dem Rücken unter diesen Krückenberg, den ich beschrieben habe, und bleibt dort liegen. Die Bühne ist in bläuliches Licht getaucht und über Minuten macht Cunningham höchstens so ganz, ganz kleine Bewegungen und dann wiederum auch minutenlang robbt sie wieder hervor unter diesem Krückenberg und kommt ganz, ganz langsam wieder in eine senkrechte, wieder zum Stehen, wieder zum Gehen, wieder in den Tritt mit den Krücken. Das habe ich erstmal nicht verstanden, die Szene. Aber dann am Ende, wenn sie auf dem nächsten Gebirge sitzt, nämlich auf der Tribüne zwischen den ZuschauerInnen, erzählt sie ganz kurz von ihrem persönlichen Verlust. Denn ihr Bühnenpartner Jess Curtis ist im März dieses Jahres plötzlich verstorben an einem Herzinfarkt. Und da bekommt natürlich Mahlers Zeile, die wir gerade so ganz vage gehört haben, vom Lieb und vom Leid, die an dem Abend aber eben oft wiederkehrt, nochmal eine ganz andere Färbung. Also ich fand das einen sehr berührenden Abend, der auch an ganz vielen Momenten der Fragilität, die ja auch mit der Bewegung auf den Krücken einhergeht, Raum gibt. Und ich habe das als eine ganz große Stärke wiederum des Abends und auch so richtig als Geschenk wahrgenommen.
Claire Cunningham, Songs of the Wayfarer mit Musik von Gustav Mahler, die Uraufführung am Musanturm in Frankfurt am Main zum Auftakt des Tanzfestivals Rhein-Main. Vielen Dank, Esther Bold.
Sehr gern.
Das ist starker Tobak. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, Zitat, bald steht deutschen Verlagen eine Software zur Verfügung, die den Verkaufserfolg eines Buches mit einer Trefferquote von bis zu 99% prognostizieren kann. In einem ausführlichen Artikel erläutert die Süddeutsche, dass dies nicht nur für bereits vorhandene Bücher gilt. Eine weiterentwickelte Software soll künftig auch sehr gute Ergebnisse erzielen für Bücher, die noch gar nicht geschrieben sind. Das ist natürlich eine kühne Behauptung. Wenn das eintreten sollte, könnte dies den Buchmarkt natürlich komplett auch auf den Kopf stellen. Betriebswirtschaftliche Kennzahlen würden dann noch mehr über Verlagsprogramme entscheiden als schon bisher. Wie realistisch ist das? Welche Folgen hätte das? Darüber möchte ich nun mit Michael Hagner sprechen. Der Mediziner und Wissenschaftshistoriker ist Professor für Wissenschaftsforschung an der Technischen Hochschule Zürich ETH. Er hat das Buch geschrieben, Die Lust am Buch. Es handelt von der Rolle des Buches im digitalen Zeitalter. Und eine weitere Publikation ist gerade im Entstehen, Die moralische Ökonomie des Buches. Herr Hagner, guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Ist es denn anmaßend, wenn eine Firma behauptet, ihre Software könne aufgrund von Daten der Vergangenheit und der Gegenwart künftig den Erfolg von Büchern voraussagen?
Das muss man abwarten. Also zum einen gibt es diese historische Situation, dass Verlage natürlich gerne eine Glaskugel haben wollten, in die sie hineinschauen, um dann zu sehen, wie produziert man einen Bestseller. Das ist ein alter Traum von Verlegern. Jetzt verspricht diese Firma Media Control, dass das möglich ist in der Zukunft. Muss man abwarten, ob das so sein wird. Ich würde es allerdings nicht ausschließen.
Media Control, das ist eine Statistikfirma, die bietet diese Software an. Und diese Firma ist für jeden Lektor, der seine Aufgabe ernst nimmt, ein rotes Tuch. Das hat mir ein Lektor mit langjähriger Erfahrung gesagt. Denn schon jetzt werden ja die Entscheidungen in erster Linie aufgrund von betriebswirtschaftlichen Zahlen getätigt. Das ist gängige Verlagspraxis. Es werden nur Bücher produziert, die garantiert einen Verkaufserfolg erzielen. Was wird denn dadurch gewonnen? Was geht dadurch verloren, Herr Hagner?
Naja, gewonnen wird dadurch möglicherweise Geld. Es wird dadurch gewonnen, dass man also eben Titel voraussagen kann, die sich also dann sehr fein verkaufen. Und dadurch sind dann also einige Investoren und solche, die also mit Büchern ganz, ganz viel Geld verdienen wollen, die sind dann zufrieden. Und was auch gewonnen wird, ist eine bestimmte Überwachungsphilosophie. Also, dass man eben die Möglichkeiten, die man durch die Algorithmen, durch die Machine Learning Algorithmen und durch die künstliche Intelligenz, die Möglichkeiten, die man dadurch hat, dass man einfach Kontrolle gewinnt, dass man Transparenz hat, dass man die Leserinnen und Leser überwacht Und das ist ein alter Traum. Das ist jetzt in der Wissenschaftsgeschichte und Technikgeschichte nicht unbekannt. Das fängt also vielleicht mit Jeremy Bentham und dem Panoptikum an, geht über die Kybernetik weiter. Und jetzt geht das wieder einen Schritt weiter. Also man gewinnt damit quasi Überwachung und Kontrolle, was so dann irgendwann in Richtung Ruhe und Ordnung geht. Und nach Bertolt Brecht sind Ruhe und Ordnung identisch mit dem Tod.
Das heißt, also wenn diese Überwachung überhand nimmt, dann werden Autorinnen, Autoren ja mehr oder weniger zu Auftragsschriftstellern. Also sie kriegen einfach einen Auftrag?
Ja, wenn überhaupt. Also vielleicht sind dann ja die Namen von irgendwelchen Puppenautorinnen und Autoren nur noch für den Verkauf und für das Marketing da. Und geschrieben wird das Ganze von einer künstlichen Intelligenz. Wäre ja auch möglich, oder?
Wir sprechen über Erfolg, wobei natürlich die ganz große Frage ist, was ist überhaupt Erfolg? Ist es betriebswirtschaftlicher Erfolg oder ist es künstlerischer Erfolg? Das sind ja zwei ganz grundsätzlich unterschiedliche Dinge unter Umständen.
Ja, also wenn ich jetzt mal so ganz, ganz spontan sagen darf, ich glaube, im Künstlerischen gibt es keinen Erfolg, sondern es gibt eine Intensität, es gibt eine Nachhaltigkeit, es gibt das Öffnen neuer Erfahrungsräume und neuer Erlebnisräume und neuer Denkräume. Und das kann man dann vielleicht als Erfolg bezeichnen, aber eigentlich geht es in der Kunst doch nicht um Erfolg. Es geht darum, dass ein bestimmter Blick und ein bestimmter Zugang zur Welt ermöglicht wird, der einen Unterschied macht zu dem, was vorher war und der vielleicht zu einer etwas größeren Humanität führt.
Als die südkoreanische Schriftstellerin Han Kang mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde, hat der Verleger Gunnar Chunibulk hier in Fazit darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass Verlage ins Risiko gehen und gerade nicht auf große Namen setzen und nicht auf die sichere Quote.
Im Grunde genommen muss man sich schämen, wenn man diesen Nobelpreis, den Han Kang gewonnen hat, hier in Deutschland mal von allen Seiten betrachtet und auch feststellen muss, dass Verlage so wenig unterstützt werden in ihrer Arbeit. Es freut mich ungemein für den Aufbauverlag und ich möchte wirklich allen Kolleginnen im Aufbauverlag gratulieren, die jetzt diesen Erfolg weiter feiern können, den ehemaligen, den Verbliebenen, den Eigentümern des Verlages, die ausgehalten haben. Das sind alles hart erkämpfte Erfolge, die mit wenig Unterstützung sozusagen in die Welt gesetzt werden. Und es ist ganz, ganz toll, dass ein eigentümergeführter Verlag wie der Aufbauverlag diesen Erfolg jetzt feiern darf.
Ein hart erkämpfter Erfolg, sagt der deutsche Verleger Chunibulk, über den Mut des Verlages, auf diese südkoreanische Autorin zu setzen. Zweifelsohne war das eine Überraschung, der Preis für diese Autorin. Und dieses Stichwort möchte ich aufgreifen, Herr Hagner. Kann man denn solche Überraschungen, kann man solche Entdeckungen berechnen?
Bis jetzt nicht. Und ich kann mir auch schlecht vorstellen, dass ein Buch wie Der Erstling von Han Kang, dessen Titel mir gerade nicht einfällt, was aber ein wunderbares Buch ist und das dann auch ein Erfolg geworden ist, dass man das vorab berechnen kann, weil das einfach gar nicht in den Algorithmen und in die KI eingespeist war, dieser Erfolg. Und man müsste natürlich, um das besser zu verstehen, wie das funktioniert, müsste man in diese Software einen Einblick bekommen. Diese Software verspricht ja Transparenz, Überwachung, Analyse. Das sind jetzt nicht meine Begriffe, sondern es sind die Begriffe von denen aus einem Werbefilmchen, was man auf YouTube sehen kann. Also ich bin da jetzt gar nicht kulturkritisch, ich zitiere nur. Man müsste also sehen, was quasi in dieser Software drin ist. Und die typische Situation der Überwachung, das Überwachungsinstrument sieht alles, aber wird selber nicht gesehen. Mhm. Und das findet bei dieser Software auch statt. Natürlich kriegt man keinen Einblick in die Software, weswegen man eigentlich gar nicht beurteilen kann, was da drin ist.
In dem Artikel aus der Süddeutschen Zeitung, den ich ja zitiert hatte am Anfang, da werden auch einige Kriterien für die Berechnung, also für diese Algorithmen genannt, zum Beispiel der Bekanntheitsgrad des Autors, der Autorin, die Relevanz des Themas und ein möglicher Erfolg vergleichbare Bücher in der Vergangenheit. Richtig, das sind richtig. Natürlich haarsträubend naive Kriterien.
Absolut. Und das kann es auch nicht sein. Das kann es auch nicht sein. Das kann nicht alles sein. Dann würde diese Software nicht wirklich gut sein. Wenn man aber jetzt diese Kriterien mal nimmt, dann hat das ja beispielsweise bei Han Kang am Anfang gar nicht zugetroffen. Niemand kannte diese Autorin. Und das Sujet, was sie in dem Buch verhandelt, das war ja überhaupt kein Erfolgssujet, sondern sie hat damit ja quasi ein neues Feld aufgemacht. Das heißt also, Entdeckungen, etwas, was niemand voraussagen kann bislang, das wird wahrscheinlich auch so bleiben, denn die Software ist da nicht intelligenter als die Menschen, ganz und gar nicht, sondern sie nimmt eben das, was Leserinnen und Leser konsumieren. Also sie nimmt wahrscheinlich, sie schöpft die Daten von TikTok ab, vielleicht auch von Amazon. Also Media Control arbeitet mit TikTok zusammen. Damit kriegen sie die Daten, was einfach die Bestätigung dafür ist, dass also Leserinnen und Leser, die am Netz aktiv sind, eben nicht nur die Kunden sind, sondern sie sind das Produkt, mit dem gearbeitet wird.
Also macht diese Ankündigung dieser Software, macht sie nicht irgendwie pessimistisch? Nach dem, was Sie so sagen, ist das wahrscheinlich eh doch nicht zu erzielen in dieser Perfektion, in der man das eigentlich erwarten müsste.
Das möchte ich noch sehen. Also es wird bestimmte Tendenzen natürlich, wenn die einmal da sind, dann wird es die verstärken. Nehmen Sie ein anderes Beispiel, die Naturkunden von Matthes und Seitz, die von Judith Schalansky gemacht werden. Das hätte kein großer Verlag gemacht, weil die alle gesagt hätten, nein, das geht in Deutschland nicht. Und dann hätten sie ihre Software angeschmissen und da wären also sehr unerfreuliche Ergebnisse dabei herausgekommen. Dann macht ein relativ kleiner Verlag das. Das wird ein riesiger Erfolg. Und dann sieht man ja, dass die großen Verlage, dass die Konzernverlage sich da dranhängen, das imitieren und das nachmachen. Und damit auch relativ erfolgreich sind, weil sonst würden sie das ja nicht weitermachen. Und da kann dann also diese Software sicherlich unterstützend sein und quasi Richtung weisen, was dann erfolgreicher sein wird als etwas anderes. Aber ganz neue Entwicklungen, ganz neue Buchräume, Erfahrungsräume, Erlebnisräume, Wissensräume, ästhetische Räume, die lassen sich nicht erschließen, weil die sich in dieser Software einfach überhaupt gar nicht abbilden.
Eine Software behauptet mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, den Erfolg von Büchern prognostizieren zu können. Über die Risiken und Nebenwirkungen haben wir gesprochen. Michael Hagner war das, Professor für Wissenschaftsforschung an der Technischen Hochschule in Zürich. Herr Hagner, ich danke Ihnen für das Gespräch. Guten Abend.
Nichts zu danken. Schönen Abend.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der deutsch-bosnische Autor Sascha Stanišić ist in Braunschweig mit dem Wilhelm-Raabe-Literaturpreis geehrt worden. Die Auszeichnung erhielt er für sein Buch »Möchte die Witwe angesprochen werden?« platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne. Darin erzählt er von Brüchen im Leben junger und alter Menschen, von migrantischen Schicksalen, verstörten Familienvätern und Witwen, die ihr Leben neu erfinden müssen. Zum Schaffen von Sascha Stanišić sagte die Literaturwissenschaftlerin und Laudatorin Daniela Striegel:
Sascha Stanišić ist ein Autor des Spiels. Er schreibt über Spiele, über Fußball und Basketball, über Würfelpoker und Memory und Fantasy-Rollenspiele. Er ist aber auch ein verspielter Autor, vermutlich gar eine Spielernatur. Von seinem ersten Roman an spielt Stanišić mit dem Stoff, mit der Form, mit der Sprache. Seine Literatur ist eine Einladung an die Leserin, den Leser, sich auf dieses Spiel einzulassen.
Die Literaturwissenschaftlerin Daniela Striegel. Der israelische Dichter Yehuda Amichai wurde 1924, vor 100 Jahren, als Ludwig Pfeuffer in Würzburg geboren. Angesichts der antisemitischen Politik der Nationalsozialisten wanderte die Familie 1936 nach Palästina aus. Seit heute erinnert in Würzburg ein Denkmal an ihn. Es wurde vom Reichenberger Künstler Michael Ehlers entworfen. In das Denkmal sind die ersten Zeilen eines seiner berühmtesten Gedichte gefräst. An dem Ort, an dem wir Recht haben, werden niemals Blumen wachsen im Frühjahr. Amichai wurde zu einem der großen Lyriker Israels. Seine Werke wurden in 40 Sprachen übersetzt. Seine Gedichte und Romane sind dort fester Bestandteil des Schulunterrichts. Weltweite Popularität bescherten ihm Kompositionen für Kinder- und Jugendchöre auf Basis seiner Texte. Er starb im Jahr 2000. Der Verlag Voland und Quist ist mit dem großen Berliner Verlagspreis ausgezeichnet worden. Der Verlag wage Experimente, entdecke neue literarische Welten und vertraue darauf, dass Bücher nicht in etablierte Muster des Publizierens gepackt werden müssten, um zu funktionieren, sagte Autor und Jurymitglied Philipp Böhm in der Laudatio. Zwei weitere Verlagspreise gingen an Reprodukt und den Transit Verlag. Die Auszeichnungen wurden im Rahmen eines feierlichen Festaktes im Deutschen Theater Berlin verliehen. Mit dem Berliner Verlagspreis werden kleinere, unabhängige Verlage mit Firmensitz in Berlin gewürdigt. Mit einem Pre-Opening hat das Ostfriesische Krimi-Museum in Norden seine Türen geöffnet. Auf 900 Quadratmetern Ausstellungsfläche bietet das Haus an der Nordseeküste Besuchern die Möglichkeit, in die Welt der ostfriesischen Krimis einzutauchen. Es widmet sich insbesondere den örtlichen Krimi-Autoren wie Klaus-Peter Wolf, Hans-Jürg Martin und Theodor Reisdorf, aber auch weiteren berühmten Krimi-Autoren mit Bezug zu Ostfriesland. Außerdem sind Originalkulissen aus den ZDF-Verfilmungen zu sehen, die in den Ostfriesen-Krimis eine zentrale Rolle spielen, darunter das fiktive Auricher Polizeikommissariat. Norden hat insbesondere durch den Erfolg der Ostfriesen-Krimis von Klaus-Peter Wolf in den vergangenen Jahren stark an touristischer Bedeutung gewonnen. Nach dem Pre-Opening soll das Museum offiziell ab dem 15. November im Rahmen der Norder-Krimi- und Gruseltage in den regulären Betrieb übergehen.
I'm sorry, Mr. President. Der tiefe Fall des El Hozo, so heißt ein knapp 40-minütiger Film, der seit heute Morgen bei RTL Plus gestreamt werden kann. Darin will der Satiriker Sebastian Hotz vermeintlich Abbitte leisten für einen Tweet, den er nach dem Attentatsversuch auf Donald Trump veröffentlicht und der für viel Kritik gesorgt hatte. Der FDP-Politiker Kubicki rief nach dem Staatsanwalt, Elon Musk sogar fragte den Bundeskanzler, was denn da los sei. Jetzt also eine Entschuldigung. Was es mit dieser Dokumentation über das große Sorry auf sich hat, das wird uns nun Matthias Dell sagen. Herr Dell, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Der Film zeigt die Reise von Sebastian Hotz in die USA, nach Washington D.C. und nach New York. Was ist das für ein Unternehmen? Was ist das für ein Film?
Eine Mockumentary, könnte man sagen, also ein Film, der so tut, als wäre er eine Dokumentation, nur dass der Gegenstand, der dokumentiert wird, erfunden und konstruiert ist. Also geht es dann am Ende vielmehr darum, dass man mediale Formate persifliert. Und das fängt in diesem Film damit an, dass der Film eben beginnt, der im Untertitel ja so boulevardreißerisch der tiefe Fall des El Hozo heißt, mit der RTL-Boulevard-Sendung RTL-Exklusiv, moderiert seit Jahrzehnten von Frauke Ludowig. Und das klingt dann leicht geschnitten so.
Was war da los rund um El Hozo? Exklusiv ist der Sache auf den Grund gegangen.
Das ist Internetkönig El Hozo. Eigentlich ist er ein Meister der Provokation. Jeder Tweet sitzt. Doch dann macht er den Fehler seines Lebens. In Pennsylvania wird auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump geschossen. Und in Deutschland tippt El Hozo in sein Handy und postet diesen geschmacklosen Witz über das feige Attentat.
Was haben Donald Trump und der letzte Bus gemeinsam? Leider knapp verpasst.
Genau, und das ist schon der erste Kniff, dass man dieses vermeintlich ernste Thema, nämlich die verunglückte Satire über das gescheiterte Attentat, in diesem pseudo-besorgt übertriebenen Boulevardsprachenton badet, der ja immer seinen Voyeurismus tarnt hinter so einer vermeintlichen Sorge für die Gegenstände. Und das ist natürlich absurd, weil auf diese Weise würde sich, glaube ich, für das Schicksal von jemandem wie El Hozo keiner interessieren. Und die Kündigung des RBB mit dem Podcast, das war ja auch so ein entscheidender Effekt auf den Tweet, der war ja das Versuch eigentlich, da Ruhe zu bekommen und nicht mehr drüber reden zu müssen. Und das wirbelt jetzt diese Dokumentation wieder auf.
I'm sorry, Mr. President heißt der Film. Wie formuliert denn Hotz seine Entschuldigung? An wen wendet er sich?
Es geht vor allen Dingen eben eigentlich um das öffentlich-rechtliche, den RBB. Er spielt dazu so ein paar Gesten durch, nämlich Grenze vom Kapitol abzulegen. Er lässt sich sogar I'm sorry, Mr. President auf den Oberschenkel tätowieren, um später noch einen Not zu ergänzen. Fragt Leute auf der Straße, ob sie ihm vergeben, was sie von seinem Schicksal halten. Singt darüber im Central Park und versucht angeblich auch in den Trump Tower reinzukommen. Um am Ende dann, das ist der Turn, zu sagen, dass er sich nicht entschuldigt. Aber er hat auch zum Beispiel zwei seriöse Faschismusforscher im Interview und fragt die dann, ob Donald Trump ein Faschist Kunst ist. Aber wie gesagt, das Ziel des Ganzen ist eigentlich, den RBB mit dieser quasi Beendigung des Podcasts vorzuführen, lächerlich zu machen, was ja schon überhaupt ein schlechter Gag ist, weil dieser Podcast, wo El Hotzo Co-Moderator war, ein Bruchteil des Schaffens abbildet und die Aufregung nur darüber zustande kam, dass eben von rechts, von zum Beispiel Portalen wie dem News-Portal von Julian Reichelt, dem Ex-Bild-Chefredakteur, extrem stark gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geschossen wird und man da eine Situation gesehen hat oder eine Chance gesehen hat, dass man etwas skandalisieren kann gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und da hat dann der RBB in seiner Hasenfüßigkeit ist quasi eingeknickt und das wird jetzt genussvoll in diesen 40 Minuten durch das laute Rumgereue immer wieder thematisiert.
Apropos öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Herr Dell, die Firma von Jan Böhmermann hat den Film produziert. Sie macht auch für das ZDF Böhmermanns wöchentliche Sendung. Ist es denn überraschend, dass sich RTL Plus für dieses Thema jetzt interessiert?
Das würde ich sagen schon, das ist auch wahrscheinlich ein Teil des Coup, weil man diesen El Hotzo-Humor da vielleicht nicht verorten würde. Für RTL ist das natürlich super, als öffentlich-rechtlicher Konkurrent kann man sich da sehr elegant inszenieren als ein Sender, der eben über diese Satire gerade nicht El Hotzo die Screentime wegnimmt, sondern ihn eben agieren lässt. Ich würde sagen, das ist für den Imagegewinn 10-mal besser als die Rückkehr von Stefan Raab. Und dann zeigt sich RTL da auch noch selbstironisch, wie man vielleicht an diesem nächsten Beispiel hören kann, wo eben zum einen nochmal auf die Unbedeutendheit eigentlich dieses RBB-Podcast verwiesen wird und dann eben der ironische Schluss kommt.
Sebastian Hotz, du hast alles verloren. Deine Ehre, deinen Ruf, deine alle zwei Monate am dritten Sonntag laufende Radiosendung beim RBB. Aber deine Würde, die kann dir niemand nehmen. Mein RTL.
Also dieser Sender-Jingle, mein RTL, das ist natürlich das, was so gerade würdelos ist, dass man sich dann dafür hergeben muss, wenn man da arbeitet. Was auch noch interessant ist, ist natürlich, dass es für die rechte Bubble jetzt viel schwerer wird, das zu skandalisieren, weil RTL ja ein Privatsender ist und eben kein öffentlich-rechtlicher.
Und nun Ihr Fazit, Herr Dell?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall ein gelungener Film, der eben irgendwie es schafft, dieses Thema so elegant in die Öffentlichkeit zurückzuspielen, was ja tatsächlich häufiger vorkommt und wo man auch denkt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich ein bisschen besser darüber nachdenken sollte, wie weit er sich von gerade den Leuten unter Druck setzen lässt durch den Kulturkampf von rechts, die ja eigentlich seine Abschaffung wollen. Und es gab ja auch dieses Video mit der Umweltsau damals, diese Aufregung. Auch da ist man eingeknickt, weil man immer das Gefühl hat, man, wäre es meine Vermutung, wenn wir da jetzt den Leuten sagen, wir sind ruhig und wir nehmen das weg und so weiter, dann geben die vielleicht auch Ruhe, aber die wollen ja trotzdem weiterhin das Öffentlich-Rechtliche abschaffen. Und das ist im Prinzip das Thema und das wird aber eben sehr originell, sehr medial bewusst durchgespielt und ganz nebenbei kann man fast sagen, ist dieses Rumgerenne da in New York und Washington, weil El Hotzo da ganz viele Leute nach ihrer Meinung fragt, eben zu seinem Schicksal oder auch die Frage, wenn man jemanden erschießen müsste in der langen Geschichte der USA an Präsidenten, welcher wäre das? Also welcher ist der unbeliebteste Präsident? Dann ist das auch fast nochmal ein bisschen frischer in diesem Zugriff, als zum Beispiel so eine Doku, wie der morgen Abend gezeigt wird in der ARD mit Ingo Zamperoni, wo dann eigentlich die immer gleichen Befunde nochmal von Leuten gesagt werden, ja, das Land ist gespalten und ich bin für Harris und ich bin für Trump. Das hat also auch was ganz anderes, wie er da reingeht in diese amerikanische Öffentlichkeit auf der Straße.
I'm sorry, Mr. President. Die Entschuldigung von El Hotzo zu sehen auf RTL+. Vielen Dank, Matthias Dell. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Das französische Städtchen Sanary-sur-Mer war während der Nazizeit vorübergehend die Hauptstadt der deutschen Exilliteratur. Die Manns, die Zweigs, die Feuchtwangers, die Hessels, sie lebten dort alle ins Exil gezwungen. Das Gedenken an die Emigranten und Exilierten war nach dem Krieg für Frankreich keine einfache Sache, denn das Schicksal der aus Deutschland Vertriebenen und Verfolgten war ja unmittelbar verknüpft mit den französischen Internierungslagern. Dort sind viele umgekommen, der Flaneur Franz Hessel zum Beispiel, in Sanary-sur-Mer ist er beerdigt. Erst 2012 wurde in dem ehemaligen Internierungslager Les Milles bei Aix-en-Provence eine Gedenkstätte eröffnet. Wie sieht es in Sanary-sur-Mer heute aus? Wir hören eine Reportage von Holger Beckmann.
Eigentlich ist es nur ein Städtchen an der französischen Côte d'Azur, gelegen zwischen dem immer noch ein bisschen mondänen Bandol auf der einen und der Großstadt Toulon auf der anderen Seite. Eigentlich. Denn das kleine Sanary-sur-Mer hat eine enge Verbindung zur Literatur, zur deutschsprachigen Literatur.
Ich glaube, Sie waren der Erste, der sich in der Emigration ein mehr als würdiges, ein glänzendes Heim zu schaffen wusste. In Sanary-sur-Mer. Ich hätte gern den Goebbels durch ihre Räume geführt und ihm die Aussicht gezeigt, damit er sich gifte.
So schrieb es kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges Thomas Mann in einem Brief an Leon Feuchtwanger, in dem er sich an die gemeinsame Zeit dort erinnert. Und es waren viele da in Sanerie in den 30er Jahren. 68 Namen zählt der Gedenkstein, der heute gleich neben dem Touristenbüro zu finden ist und daran erinnert. Deutsche und österreichische Schriftsteller und Philosophen. Als in Deutschland die Nationalsozialisten die Macht ergriffen und ihre Schreckensherrschaft sich abzeichnete, fanden sie hier an Frankreichs Mittelmeerküste Zuflucht und für einige Jahre ein Zuhause im Exil in einem Fischerdorf.
Es gab vor allem Handwerker, die diese Leute mit einer gewissen Skepsis beobachtet haben. Zum einen waren sie Ausländer, die ihre Sprache nicht verstanden. Zum anderen waren sie aber auch Intellektuelle.
Und das dürfte im Alltagsleben in dem Fischerdorf damals nicht gerade einfach gewesen sein, sagt Patricia Aubert. Sie ist zweite Bürgermeisterin von Sanerie, eine Frau, die Modernität und Identität für ihre Stadt zusammenbringen will. Es gehe um Lebensqualität, sagt Patricia Aubert, um Klimaschutz, auch um Tourismus und darum, sich der eigenen Vergangenheit bewusst zu werden. Die Zeit der deutschen und österreichischen Exilanten gehöre unbedingt dazu.
Das ist wichtig, das ist ein Stück unserer Identität. Die Tatsache, dass diese Menschen hierher gekommen sind, Künstler aus Deutschland und Österreich, und das in einem dunklen Kapitel unserer gemeinsamen Geschichte.
Deshalb gibt es nicht nur den Gedenkstein am Touristenbüro, sondern Erinnerungstafeln an all den Häusern, wo sie wohnten damals oder wo sie gerne waren, auch Führungen dorthin. Auf Deutsch. Ein bisschen ist man in Sanerie auf diese Vergangenheit auch stolz, so wie Swazik Moyo. Die 78-jährige Frau lebt seit 15 Jahren hier. Geboren wurde die Französin in Algerien, dann zog sie mit ihren Eltern nach Paris, später gründete sie selbst eine Familie in Toulon. Im Rentenalter dann verlegt sie ihren Wohnort nach Sanerie.
Quand je suis venue ici, j'ignorais totalement l'histoire de Sanerie.
Ganz am Anfang wusste ich nichts von der Geschichte Sanaris. Von dieser Geschichte. Sanerie war für mich ein kleiner Touristenort. Aber ich hatte keine Idee von dieser historischen Dimension.
Historik. Dabei, erzählt Swazik, habe sie schon als Jugendliche und als junge Frau so etwas wie eine Leidenschaft gehabt für deutsche Literatur und für die deutsche Sprache.
Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich morgens sehr schnell versucht habe, den Haushalt, meine Aufgaben zu erledigen. Und dann habe ich mich gegen die Heizung gelehnt und habe den Zauberberg gelesen. Völlig fasziniert. So war das.
Thomas Manns Zauberberg. In Sanerie hörte Swazik dann bald davon, dass der Schriftsteller dort einst wohnte, hörte vom Leben der deutschen Intellektuellen, wie sie sich trafen im Café La Marine im Hafen, das es noch heute gibt, genauso wie das Hotel de la Tour, in dem Bertolt Brecht Teile seiner Drei-Groschen-Oper geschrieben haben soll. Und sie hatte das Gefühl, es würde sich ein Kreis schließen. Sie war am richtigen Ort angekommen.
Ich sage mir, offenbar aus mehr oder weniger Zufall habe ich so etwas wie eine tiefe Verbindung mit diesen deutschsprachigen Autoren. Irgendwie hat das meinen Weg gezeichnet.
Ihr Sohn ist heute mit einer Deutschen verheiratet. Das alles sei beinahe kurios, meint sie. Die Zeit der deutschsprachigen Philosophen und Autoren in Sanerie endete mit dem Beginn der Besatzung Frankreichs durch Deutschland. Viele flohen weiter über Marseille oder Spanien in die USA. In Sanerie wurde das Hotel de la Tour zum Stützpunkt der Wehrmacht. Heute sind das Hotel und die Stadt wieder Orte, an denen Menschen sich am Leben freuen, die Côte d'Azur genießen und sich manchmal auch erinnern an die Geschichte. Das mache Sanerie aus, gebe der Stadt ihren Charakter, genauso wie das leichte und süße Leben am Meer, sagt Bürgermeisterin Aubert.
La force du caractère et la douceur de vivre.
Sanerie-sur-Mer, eine Reportage war das von Holger Beckmann. Wenn wir jetzt hier in Fazit den Blick in die Feuilletons von Florian Werner hören, dann begegnen wir zunächst ein bisschen Zauberei.
Hokus potus fidibus. Mit diesem Wortspiel, das zugleich auf die Abkürzung POTUS für President of the United States und einen beliebten Zauberspruch anspielt, ist eine feuilletonistische Beschwörung von Axel Weidemann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung überschrieben. Es geht, wie sollte es anders sein, um Donald Trump. aber auch um amerikanische Hexen, die offenbar gerade eine Art Hexenjagd auf den Kandidaten der Republikaner veranstalten. Die demokratisch gesinnten Hexen versuchen sich an sogenannten Gefrierzaubern, erklärt Weidemann. Anleitungen auf dem Zauberportal House of Intuition erwähnen magische Kerzen, Behältnisse für den Spruch und einen Platzhalter des zu Bezaubernden. Dann Essig oder ein anderes magisch aktives Reagenz drauf, mit schwarzem Kerzenwachs versiegeln und ab in die Gefriertruhe. Warum aber legt Trump, all solcher Zauberei zum Trotz, immer noch mit Kamala Harris gleich auf? Die Antwort liegt auf der Hand. Weil er sich ebenfalls magischer Mittel bedient. Ist es vielleicht ein Bronzegefäß mit Pferdezähnen, Wieselknochen, dem Clown Glied eines Luchses, Schwefel, Kies, Kohle und Bronze, wie man es auf der dänischen Insel Seeland gefunden hat? Fragt Weidemann. Wohnt in seinem Keller eine totemistisch angezapfte Kröte? Trägt er gar ein mit Flunderdarm auf die Haut eines Hühnereis geschriebenes Schutzzeichen Waldemars unter dem Toupet? Womit wir schon mittendrin wären im Reich der Horrorclowns, die gerade wieder einmal fröhliche Urstand feiern. Abseits der politischen Leinwand, beispielsweise in dem erfolgreichen Splatter-Horror-Slasher-Grenzerfahrungsfilm Terrifier 3, den Joachim Henschel in der Süddeutschen Zeitung bespricht. Wie immer man die Inflation der Triggerwarnungen auch findet, die seit einigen Jahren so vielen Texten vorangestellt werden, bei dem Film, über den wir hier sprechen, sind sie absolut berechtigt. Also, Leute, die zu Terrifier 3 ins Kino gehen, sollten den Anblick von schwerwiegenden Fleischwunden ertragen, von fliegenden Körperteilen und skalpierter Kopfhaut. Wer Traumata zu Themen wie Kettensägen, Hackebeilen und Ratten hat, sollte auf jeden Fall daheim bleiben. Trotz seiner Drastik und dramaturgischen Schwächen empfiehlt Henschel den Film und lobt ihn als eine rauschende Feier des Filmemachens. Er schreibt, damit führt ausgerechnet ein schlockiger Genre-Bastard aus Schlachtfest und Multireferenz Arthouse eine Qualität vor, von der man erst merkt, wie arg man sie vermisst hat, wenn man sie im Kino einmal wieder erlebt. Auf ganz andere Art Angst und Bange wurde offenbar dem Literaturkritiker Paul Jandl, als er nämlich vor einigen Jahren von dem Südtiroler Dichter Oswald Egger durch dessen gebirgige Heimat kutschiert wurde. Wenn die Dichter Gas gäben, könnten die Kritiker als Beifahrer schon einmal aus der Kurve fliegen, schreibt Katrin Hillgruber im Berliner Tagesspiegel über die Laudatio, die Jandl am Wochenende in Darmstadt hielt. Anlass war die Verleihung des Büchnerpreises an Egger. Am Steuer seines französischen Kleinwagens habe der Dichter die plötzlichsten Kurven und Hügelkuppen im Höllentempo und in Ideallinie überwunden, möglichen Gegenverkehr ignorierend. So Hillgruber weiter. Klingt gemeingefährlich. Wird aber als Vorbild und Vergleich für Oswald Eggers poetologisches Verfahren gedeutet. Der Büchnerpreis gebühre Egger, weil er eine bestimmte Vorstellung von Literatur wieder radikalisiert habe. Die Welt wird in ihre strukturellen Bestandteile zerlegt und dann wird sie wieder neu zusammengesetzt. Anders gesagt, es geht um Sprachmagie, womit wir mit einer Art Circulus Vitiosus wieder bei den demokratischen Hexen wären. Wollen wir hoffen, dass deren Sprüche kommende Woche ihre zauberhafte Wirkung entfalten.
Der Blick in die Feuilletons war das von Florian Werner. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.